Die Medizin hat jahrzehntelang ein wichtiges Detail übersehen: uns Frauen. Obwohl wir die Hälfte der Menschheit ausmachen, basieren Medikamente und Diagnosen häufig immer noch auf dem männlichen Durchschnittskörper.
Mutig und motiviert durchs Leben. Der Motivationspodcast mit U wie unterhaltsam, unerschütterlich und unglaublich empathisch. Das ist Angie's Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angie's Talk, dem Motivationspodcast. Und heute braucht es etwas Mut, nicht um weiterzuhören, keine Panik. Es ist heute keine schwere Folge, aber es ist eine wichtige Folge. Eine, die uns allen zeigen wird, speziell uns Frauen, aber auch euch Männern da draußen, denn ihr lebt mit uns Frauen. Gesundheit ist nicht neutral. Gesundheit ist sehr individuell. Und manchmal braucht es den Mut, da zweimal hinzuschauen. Und das tun wir heute. Wir, das sind Angie, ich und mein Sidekick Martin Puscher. Martin, bist du dabei bei dieser Folge über die Frauen?
Absolut, denn es ist ein super wichtiger Teil unserer Gesellschaft, unseres Lebens und unserer Beziehungen. Also wenn wir verstehen, was bei den Frauen anders ist, dann hilft das allen.
Genau so ist es. Und wenn ihr euch das mal überlegt, wir Frauen machen ja logischerweise die Hälfte der Menschheit aus und trotzdem ist jahrzehntelang immer über die Norm der Mann genommen worden. Ja, das klingt ja, als hätten wir hier ein riesiges Ungleichgewicht. Ja, ich meine, wir sind im Jahr 2025. Wir gendern inzwischen mehr oder weniger, wer es mag. Das ist aber, gendern tut dir im Körper nicht weh, wenn du es jetzt nicht machst. Aber in der Medizin, das kann dem Körper schon wehtun. Martin, warum hat die Medizin jahrzehntelang männlich gedacht? Oder anders gesagt, haben wir ein riesiges Ungleichgewicht? Hast du eine Antwort?
Natürlich haben wir ein riesengroßes Ungleichgewicht. Wir müssen ja nur ein Stück weit zurückschauen in der Medizin. Wer hat denn die Medizin auch schon, ich sag mal, zu den Zeiten der Römer geprägt, zu Zeiten des Mittelalters geprägt, im 18., im 19. und auch im 20. Jahrhundert? Das waren natürlich männliche Ärzte, die natürlich immer wieder auch ihr Bild vom Menschen in den Mittelpunkt gestellt haben. Selbst wenn sie vielleicht bei der Medikation nachher den Frauen Medikamente gegeben haben. Aber es galt immer der Mann als Symbol für Medizin, für Gesundheit, für Medikation. Die Frauen sind lange Zeit wirklich unentdeckt gewesen, kann man fast sagen, von der Medizin. Und das ist ganz betrüblich. Und da machen wir uns heute auf, das nochmal ein bisschen in das rechte Licht zu rücken, Angie.
Ich möchte noch ergänzen, Martin, wir sind ja auch vom Körper her extrem verschieden. Du musst mal überlegen, Männer, also das ist jetzt nichts, was ich mir ausdenke, ja, oder was wir hier irgendwie erfinden. Das ist wirklich, es ist Fakt. Männer haben hormonell stabilere Werte. Ist einfach so. Deswegen sind aber auch die Studien einfacher zu machen mit den Männern. Also wurde früher auch gesagt, komm, wir machen Studien mit Männern, das ist einfacher zu gestalten. Dann schaut mal auf uns Frauen. Wir haben unseren Zyklus, wir haben andere Hormone, wir kommen in die Wechseljahre. Wir sind einfach unglaublich komplex. Nicht, dass Männer nicht komplex sind, aber wir sind halt nochmal eine Spur drüber. Und deswegen wurde halt einfach vieles an den Männern gemacht, ja. Viele Symptome, Diagnosen, Medikamente, die es gibt, sind auf die männliche Norm ausgetestet und passen deshalb nicht eins zu eins auf uns Frauen. Ist halt so.
Ich habe noch ein schönes Beispiel, warum das nicht eins zu eins passt. Jeder von uns fährt ja Auto. Und als in den 50er, 60er Jahren der sogenannte Sicherheitsgurt erfunden wurde, wo wurde er getestet? An sogenannten männlichen Dummies. Das heißt, man hat da Figuren geschaffen, Puppen geschaffen, die waren genau der männlichen Physiognomie nachempfunden. Und an diesen männlichen Puppen wurde die Wirksamkeit von den Sicherheitsgurten ausprobiert. Was man vollkommen vergessen hatte, ist, 50% der Menschen im Auto sind natürlich Frauen, also die mit einer besonderen Physiognomie, mit einem besonderen Anforderungen. Und das hat sich dann erst später halt herausgestellt, dass die ersten Sicherheitsgurte definitiv für Frauen zwar einen gewissen Schutz geboten haben, aber nicht den Schutz, den Frauen eigentlich hätten haben können, Angie. Ganz klassisches Beispiel.
Wenn du es so erzählst, Martin, ich habe ja gleich das Bild vor mir. Ich meine, wir nennen es beim Namen. Wir Frauen haben eine Brust, ja. Und natürlich, wenn der Gurt, wie oft bin ich auch, ich weiß noch, meine Mama hat früher, die ist ein bisschen kleiner dann geworden im Alter, die hat dann den Gurt immer so ein bisschen nach hinten gemacht, weil der ihr irgendwie am Hals war und der passte nicht. Und wir sind alle individuell. Wir haben alle verschiedene Größen. Ich habe meiner Mama dann erklärt, fahr bitte den Sitz ein bisschen hoch, damit der Gurt richtig sitzt. Aber da fällt mir spontan was ein, weil ich gerade Brust gesagt habe, Martin. Weißt du, was die Amazonen ausgezeichnet hat? Das war ja ein Stamm von kämpferischen Frauen. Also man sagt ja heute noch, boah, du bist ja eine richtige Amazone. Ich sehe das durchaus positiv. Das sind Frauen, die sich zu wehren wissen. Amazonen, Martin, und es so schlimm es ist, ich weiß nicht, ob es nur eine Sage ist, aber ich habe es mal gelesen, die haben Bogenschießen gemacht. Damals gab es ja noch keine Gewehre. Die haben Bogenschießen gemacht. Und damit sie genauso gut schießen können wie Männer, haben sie sich, je nachdem, ob sie Links- oder Rechtshänder waren, die jeweilige Brust amputiert. Damit, wenn du schon mal Bogenschießen gemacht hast, das geht ja so am Körper seitlich entlang, und damit die Brust nicht stört, wurde die amputiert. Kann man schmunzeln, kann man aber auch sagen, mein Lieber, puh, also die haben da schon was getan, nur damit sie kämpferisch eben auf einer Höhe sind, ja. Aber vielleicht, Martin, wenn ich ein Beispiel erzählen darf, das wirklich jetzt aktuell ist und die Realität, was ein großer Unterschied ist. Ich bin da selber ja Opfer geworden. Der Herzinfarkt. Also ich hatte keinen Herzinfarkt, ich hatte Vorhofflimmern, aber ich habe mich dann damit beschäftigt. Hättest du geglaubt, Martin, dass du als Mann ganz andere Symptome hast für einen Herzinfarkt, als die ich habe als Frau?
Nö. Also man hat mir beigebracht, ich muss darauf gucken, ob die Brust enger wird, ob ich Schmerzen im linken Arm habe, vielleicht so ein Druckgefühl auf der Brust. Das sind die Symptome für den Herzinfarkt. Und ich habe gedacht, naja, gut, das ist bei Männern und bei Frauen das Gleiche. Stimmt aber augenscheinlich nicht.
Stimmt nicht. Und deswegen ist es auch so toll, dass meine männlichen Zuhörer jetzt bitte dranbleiben. Denn wenn deine Frau über Übelkeit klagt, über Rückenschmerzen, extreme Müdigkeit, Atemnot, Kieferschmerzen, ja, Kopf hier unten, Kiefer, dann sind das bei uns Frauen die Symptome für Herzinfarkt. Ob es einer ist, ist die andere Frage. Aber wenn diese Symptome auftauchen, dann bitte reagieren. Und wir Frauen spüren das anders, Martin. Hättest du das gedacht?
Nein, auf keinen Fall. Das ist für mich eine vollkommen neue Erkenntnis, Angie.
Und der Punkt ist, Martin, und ihr merkt schon, ich echauffiere mich schon wieder so ein bisschen, wir Frauen, wir spüren es anders. Viele Ärzte und auch Ärztinnen, das wurde halt so gelehrt in den Schulbüchern, erkennen es dann nicht gleich oder haben es nicht erkannt. Mittlerweile wird ja schon viel Prävention betrieben. Ihr erinnert euch, ich habe mal erzählt von der Dr. Katharina Hamm, ich glaube, ich habe es erzählt, die auch eine Ärztin ist, die ein Buch geschrieben hat, speziell über die Herzgesundheit von uns Frauen, ja, damit das öffentlicher wird. Aber noch immer ist es so, dass Frauen häufiger an Herzinfarkt sterben, weil man ihn zu spät erkennt, weil man diese Symptome eben nicht erkennt. Und es gibt eine Menge Studien. Wir haben da mal was rausgesucht. Martin, wir haben ja gestern ein bisschen gegrübelt. Wenn du das googelst, wenn du das Thema googelst, also Martin und ich können euch da wirklich sagen, da kommen zig Seiten. Wir haben jetzt mal so 3, 4 rausgenommen, die ich sehr betrachtenswert finde. Vor allem deswegen, weil das Studien sind, die erst in den 2000er Jahren, also 2020, 2017, 2016, 2015. Das sind keine Studien von 1900 irgendwas, sondern die sind relativ frisch. Martin, vielleicht magst du anfangen.
Also eins, was mir sofort aufgefallen ist, Angie, wenn man an klinische Studien denkt, dann denkt man ja, okay, 50% Männer, 50% Frauen, damit das Medikament oder die Therapie, ich sag mal, wirklich gleichgewichtig in den unterschiedlichen Bedürfnissen gemessen wird. Stimmt gar nicht. Also das, was wir halt herausgefunden haben, schon im Jahr 2020, das publiziert worden in Nature Communications, wird ganz klar gesagt, dass Frauen in klinischen Studien unterrepräsentiert sind. Das bedeutet also auch, die Wirksamkeit von Therapien oder von Medikamenten ist bei Frauen nicht so erforscht wie bei Männern. Was für eine Ungleichheit.
Und man hat es rausgefunden und ich denke, man tut jetzt auch was dagegen, aber das kannst du natürlich nicht so übers Knie brechen. Was mir aufgefallen ist, Martin, also das ist wieder was, da könnte ich schon wieder hochgehen. Schmerzen von Frauen werden häufiger als emotional oder als übertrieben bewertet. Ja, also wenn eine Frau jetzt sagt, oh, ich habe das, allein der Satz, der regt mich schon auf, ja. Wir erhalten seltener Schmerzmittel und müssen länger auf die korrekte Behandlung warten. Und jetzt sage ich euch, wann das gemacht wurde, im Jahr 2003 und aufgefrischt 2017, The Journal of Pain, also da ging es um ein Geschlechterbias in der Schmerzbehandlung, da wurde das rausgefunden. Und oh, da stellt es mir gleich die Haare auf. Weil wir Frauen ja so emotional sind, werden wir nicht ernst genommen. Wow.
Was für eine schreiende Ungerechtigkeit, muss man an dieser Stelle ganz klar sagen, liebe Angie. Und eins habe ich noch gefunden, wenn du einen Burnout hast, also wenn du vielleicht auch in eine Depression hineingerätst, dann gibt es auch hier wirklich ganz massive Geschlechterunterschiede in der Behandlung genau von diesen Depressionen. Liegt daran, weil Frauen einfach auf bestimmte Therapien, auf bestimmte Medikamente ganz anders ansprechen als Männer. Auch hier gilt natürlich wieder, gerade bei den Nebenwirkungen, es kommt halt auf die Dosierung an. Und wenn ich natürlich aus wissenschaftlicher Forschung heraus immer nur den männlichen Durchschnittspatienten als Synonym für das ist richtig nehme, dann vergesse ich natürlich 50% unserer Population, nämlich die Frauen, die auch unter Depressionen leiden, die ein vollkommen anderes Wirkungsgefühl auch von Medikamenten und von Therapien brauchen.
Und dann setze ich noch einen drauf, Martin, und gehe mal von uns Erwachsenen zu den Jüngeren, zu den Kindern, zu den Mädchen, zu den Jungs rüber. ADHS wird bei Mädchen oft später erkannt. Und weißt du warum? Weil ihre Symptome weniger laut sind. Mehr Unaufmerksamkeit, weniger Hyperaktivität. Ja? Es wird nicht erkannt. Typisches Beispiel auch wieder für genderbedingte Fehldiagnose. ADHS-Diagnose bei Mädchen versus Jungs. Also krass. Und jetzt möchte ich aber die Erleichterung endlich bringen, ihr Lieben. Es gibt eine gute Nachricht. Die Medizin hat begonnen, sie holt auf, sehr langsam leider, aber sie beginnt, den weiblichen Körper ernst zu nehmen. Da haben wir auch ein paar positive Beispiele, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Martin, was wird denn gemacht?
Es gibt natürlich aktuelle Studien zum Thema Endometriose oder den Wechseljahren. Gerade beim Thema Wechseljahre fällt mir ein, dass das zum Beispiel auch in Amerika und auch, ich sag mal, in der Wirtschaft ein ganz wichtiges Thema geworden ist. Also hier sprechen Frauen ganz offensiv über die Auswirkungen der Menopause für das, was sie im Beruf auch tatsächlich beschäftigt. Weil es gibt natürlich Hormonumstellungen im Körper, das hat auch einfache Auswirkungen und man muss sich halt dieser Auswirkungen halt bewusst sein, also die Männer müssen sich auch dessen bewusst sein, was das tatsächlich mit einer Frau macht. Also hier passiert im Moment wirklich eine ganze Menge, muss man sagen. Was passiert noch, Angie? Was hast du gefunden?
Das ist ganz toll, dass du das sagst, Martin. Du bist ein Mann und ich weiß, du hast eine tolle Ehe und du hast eine Frau, die ja auch an gewissen Krankheiten ab und an leidet. Und es ist gut zu wissen, dass wir viele Männer haben, die da auch achtsam sind. Und bitte seid das auch, ja. Was macht die Medizin, Martin? Die Gendermedizin wird an immer mehr Unis gelehrt. Gendermedizin heißt praktisch, dass auch die Frauen speziell mehr beachtet werden oder gleichwertig auch, ja. Dann gibt's Kliniken, die richten Schwerpunktzentren für Frauengesundheit ein. Finde ich eine ganz tolle Sache. Endlich, ja. Dann die Dinge, die wir vorhin schon jetzt gesagt haben, Schmerzmittel wirken anders bei Frauen. Die Forschung hat das erkannt. Sie tut etwas, ja. Und auch mit den Antidepressiva. Wir haben einfach als Frauen andere Reaktionen auf diese Medikamente und das wird alles jetzt genauer erforscht, genauer beachtet. Aber trotzdem muss ich sagen, Martin, wir sind noch nicht da, wo wir sein sollten, vielleicht auch könnten, aber wollen wir geduldig sein? Es tut sich was und da bin ich froh. Und trotzdem, was können wir denn unseren Frauen da draußen oder überhaupt allen HörerInnen mitgeben?
Angie, ich muss dich nochmal nachfragen. Muss die Frau an sich dann misstrauischer sein und auch der Mann misstrauischer sein? Also wenn die Frau zum Arzt geht und sie quasi mit einem 0815-Rezept nach Hause geschickt wird, ist gesundes Misstrauen dann auch wirklich angezeigt?
Misstrauen ist so ein Wort, das besetze ich immer so ein bisschen negativ. Aber wenn du es als müssen wir achtsamer sein? Müssen wir neugieriger sein? Oder vielleicht sogar müssen wir bewusster sein? Dann sage ich, ja, Martin, wir müssen bewusster sein. Wir dürfen uns selbst ernster nehmen als früher. Wir Frauen, wir dürfen gesehen werden, ja, in allen Bereichen. Und beim Arzt wäre jetzt mein einfacher oder die Überschrift, die ich jetzt sehen würde, wir dürfen zweimal hinschauen und wir sollten zweimal hinschauen. Das bedeutet jetzt aber auch nicht, Martin, ich will jetzt nicht die Ärzte da draußen, die sagen, oh Gott, jetzt quatschen die und fragen die 100 Mal. Nein, ihr müsst nicht jede Diagnose hinterfragen, aber ihr müsst aktiv mitdenken. Ja, und bitte, ihr Lieben da draußen, es gibt ganz tolle Ärzte und Ärztinnen und es ist ein wunderbarer Beruf und die sind auch wirklich, ganz, ganz viele sind gut. Aber sie sind nicht mehr die Götter in Weiß, Martin. Und da bitte denkt dran. Also schaut zweimal hin, denkt aktiv mit. Wie kann man das gezielt machen, Martin?
Ich frage mich, Angie, wenn du jetzt wirklich beim Arzt sitzt, was würde dir denn helfen? So eine Art goldene Regel vielleicht, dass du sagst, jetzt weiß ich auch, welche Fragen ich meiner Ärztin, meinem Arzt stellen muss, damit er mich als Frau in meiner Physis, in meiner Emotion, mit meinem hormonellen Haushalt auch richtig erkennt und dann vielleicht auch richtig behandelt.
Das ist super, dass du das jetzt fragst, weil genau darauf will ich hinaus, Martin. 4 goldene Regeln für euch. Könnt ihr jetzt sofort mitschreiben oder in Kürze mal meinen Newsletter abonnieren. Da werde ich das immer zusammenfassen. Den bereite ich vor für 2026. 4 goldene Regeln. Das erste, formuliere deine Symptome klar und red sie nicht klein. Nicht dieses, ja, geht schon. Ich habe so jemanden hier zu Hause, meine Frau, die ist genauso eine. Die ging jetzt vor wenigen Tagen zum Arzt, weil sie seit Wochen Schmerzen in der Wade hat. Ich hoffe, ich darf das jetzt erzählen, ohne dass ich hier Datenschutzregelungen bei meiner Frau missachte. Aber sie hatte einen Schmerz, sie konnte das Bein gar nicht mehr richtig knicken. Und seit Wochen sagt aber nichts. Jetzt hat sie einen Termin und dann sagt, unser Arzt, das ist ein ganz, ganz toller Arzt hier bei uns in der Stadt, also in der Kleinstadt. Ich mag den unglaublich gerne. Vielleicht hört er ja mal diesen Podcast. Herr Doktor, Sie sind eine Wucht. Denn er sagt zu meiner Frau, das finde ich super, dass Sie gekommen sind. Sie müssen sogar früher kommen, wenn Sie sowas haben. Das könnte ja eine Thrombose sein. Und das wollen Sie doch nicht. Er hat Sie noch darin bestärkt, dass sie wirklich schneller kommt und nicht sagt, es geht schon. Ah, Schmerzen, die lassen schon nach. Kaum bin ich hier zum Arzt hochgegangen, war es schon weniger. Ich glaube, es ist gar nicht mehr so schlimm. Das spielt natürlich auch eine Angst mit. Aber goldene Regel Nummer 1, Symptome klar formulieren und nicht kleinreden. Meine zweite Regel, Martin, Fragen vorbereiten. Geh vorbereitet zum Arzt. Wir Frauen haben nun mal komplexere Gesundheitsthemen. Also ist es doch nur sinnvoll, wenn wir uns gut vorbereiten. Und wozu gibt es denn Dr. Google? Dem sollt ihr nicht vertrauen, aber ihr könnt doch mal fragen, was vielleicht da mit reinspielt. Stellt Fragen wie, Herr Doktor, Frau Doktor, kann das denn hormonell sein? Wenn es eine Ärztin ist, wird sie vielleicht dran denken. Wenn es ein männlicher Arzt ist, frag, gibt's da Unterschiede? Würden Sie meinem Mann dasselbe aufschreiben? Gibt es da irgendwelche Dinge, die ich als Frau beachten sollte? Also, Regel Nummer 2, bereite dich gut vor. Du gehst ja auch nicht unvorbereitet auf deinen wichtigen Kundentermin. Ja, da bereitest du dich ja auch vor. Welcher Termin ist bitte wichtiger als dein Arzttermin? 3. goldene Regel, Martin, 2. Meinung einholen. Und übrigens gibt es da, glaube ich, auch eine Studie oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob du das gegoogelt hattest. Ich sehe es hier gerade in unserem Skript. Männer holen öfter eine zweite Meinung ein als Frauen. Ist das so?
Ja, das ist auch noch nicht mal Misstrauen, sondern das ist ganz einfach. Du bist nicht in allen Feldern kompetent. Und wenn du zu einem Allgemeinarzt gehst und du ein spezifisches Problem hast und er sagt, ja, das könnte das und das sein, dann ist es vielleicht wirklich gut, dahin zu gehen, wo du die höchste Fachexpertise vielleicht auch siehst. Also auch ganz bewusst die zweite Fachmeinung reinzuholen, um sich selbst in seiner eigenen Intuition da versuchen, ein besseres Bild für die eigene Gesundheit zurückzuholen.
Genau. Punkt 3, 3. goldene Regel, holt euch eine zweite Meinung ein und sagt nicht, ach ja, nee, also ich, boah, das ist ja so ein Aufwand. Redet euch nicht klein, holt es ein, die Männer machen es genauso. Und der 4. Punkt, auch wieder so ein Ding, wo jetzt vielleicht manche sagen, ist mir ein bisschen zu esoterisch. Nein, es ist nicht esoterisch. Unsere eigene Intuition, die ist das Bauchgefühl. Das ist bewiesen, dass es das gibt. Wir Frauen spüren körperliche Veränderungen oft sehr früh. Aber wir können sie nur erkennen, wenn wir dem auch Raum geben. Was ist das denn für eine Gnade, dass wir diese Fähigkeit haben? Ihr Lieben da draußen, wie toll ist es, dass dein Körper dir Signale gibt? Also nimm sie doch an. Wenn die Ampel auf Rot ist und viel Verkehr, dann rennst du doch auch nicht über die Straße, dann beachtest du das Signal doch auch. Wenn dein Körper dir ein Rot gibt, ja, das fängt meistens ganz easy an. Ihr kennt es ja. Rückenschmerzen, ach, bisschen mehr Rückenschmerzen. Der Arm geht schon gar nicht mehr zu bewegen. Meistens steckt da viel mehr dahinter. Vielleicht auch eine psychische Belastung, weil die Psyche sagt, nee, geht schon, mach ich schon. Die Kinder müssen ja Mittagessen kriegen. Also ihr Lieben, nehmt eure eigene Intuition ernst und achtet auf die Signale.
Die Frage ist natürlich, Angie, diese goldenen Regeln, die wollen wir ja auch versuchen, mal in den Alltag zu übersetzen. Ich weiß, dass du natürlich mit unheimlich vielen Menschen sprichst und so aufmerksam bist und auch die feinen Signale wahrnimmst. Was sind so typische Alltagsbeispiele, die dir auch schon in der jüngeren Vergangenheit vielleicht über den Weg gelaufen sind, wo du sagst, da ist für mich ein ganz klarer Indikator, die Frau ist anders als der Mann und die Gesundheit der Frau muss halt anders behandelt werden, Angie.
Frage ich dich zurück, Martin, hattest du schon mal Eisenmangel? Kannst du dich daran erinnern?
Nee,
wahrscheinlich nicht. Ja. War eine Fangfrage, wahrscheinlich nicht. Eisenmangel ist etwas, ich habe das jetzt schon mehrfach, weil ich ja auch in einem Alter bin, wo wir Frauen die Wechseljahre haben. Also ich bin jetzt schon lang drüber, aber ich kenne das und ich spreche es jetzt einfach aus. Man hat dann nochmal Periodenschmerz oder auch ganz, ganz schwer läuft, also ganz viel. Und die Frauen sind unglaublich erschöpft. Ja, und sagen auch, ich bin halt einfach müde, ich schlafe einfach schlecht, da bin ich einfach erschöpft, weil ich müde bin. Und dann stellt sich raus, durch diese starke Menstruation hat sie einfach einen immensen Eisenmangel. Aber das ignorieren wir dann. Ja, wir haben schlecht geschlafen. Seit Monaten erschöpft, hat mal schlecht geschlafen. Das funktioniert nicht. Das ist ein erstklassiger Eisenmangel. Und den Eisenmangel testest du aber nicht. Du gehst ja nicht zum Arzt, sagst, machen Sie mal ein Blutbild, speziell den Eisenmangel. Wir fangen jetzt langsam damit an, aber früher im normalen Blutbild, da ist es nicht drin, ja. Kann übrigens auch die Schilddrüse manchmal sein. Das sind Wahrzeichen, die musst du einfach ernst nehmen. Also Müdigkeit, Erschöpfung, kann was dahinter stecken. Das zweite, Martin, was ich hatte in der eigenen Familie auch, jahrelang Bauchschmerzen. Was war es? Zu spät erkannte Endometriose. Könnt ihr selber die Details googeln, was es ist. Warum ist es so? Weil Frauen oft sagen, nee, Bauchschmerzen sind ja normal. Ich kriege bestimmt meine Tage oder ich hatte gerade meine Tage oder sie wollen nicht kommen, meine Tage. Nehmt es aber ernst. Bauchschmerzen mal, einmal, wenn du vielleicht eine komische Bowle getrunken hast. Okay, aber nicht, wenn das immer ist, ja. Was fällt dir noch ein, Martin? Du bist ja auch, du hast Töchter, du hast Frauen sogar gehabt. Also, was fällt dir noch ein?
Ja, ich kann mir vorstellen, das ist natürlich so bei der Verhütung, also hormoneller Stress ist mal, wenn Frauen die Pille nehmen, da wird ja schon ein Medikament, es ist ja ein Medikament, als Hormon dem Körper zugefügt. Und da gibt es bestimmt Wechselwirkungen. Wir sprechen immer wieder über Wechselwirkungen von Medikamenten und ja, wenn der Arzt sich nachfragt und da kommt eine bestimmte Indikation und sagt, okay, nehmen Sie das und alles wird gut. Aber ich glaube, bei Frauen muss man halt ganz genau hingucken und sehr genau nachfragen, Angie.
Da fällt mir auch noch was ein, Martin, gerade wenn du sagst, die Pille und Verhütung. Viele, viele Frauen machen das ja ganz früh schon, wo sie teilweise noch gar nicht richtig ausgewachsen sind, fangen sie damit schon an. Und was da alles passiert, ich habe das in der eigenen Familie ja auch oft, kriege ich das mit, dann kriegt man Pickel, dann kriegt man Hautunverträglichkeiten über diese ganzen Sachen. Und dann verschreibt dir der Arzt eine Akne-Creme, die er dem Jungen mit 16 auch verschreibt. Das kann er nicht miteinander zu tun haben. Das sind da ganz andere Voraussetzungen. Also da ist noch viel im Argen. Seid bitte wirklich achtsam. Martin, und jetzt möchte ich dir als Mann unsere Reflexionsfrage überlassen. Du hast dir bestimmt was überlegt.
Meine Reflexionsfrage ist, welche körperlichen Signale nehme ich im Alltag nicht ernst genug und warum?
Und die möchte ich sowohl für die Frauen als auch für die Männer geben. Denn auch Männer, es gibt viele Männer, die auch ihre Signale, egal jetzt, ob sie dann das richtige Medikament nehmen, nicht ernst nehmen. Also, ihr alle da draußen, achtet auf euch. Ja, das war eine Folge, die mich selber sehr beschäftigt hat, schon lange. Schön, dass wir sie heute machen konnten. Vielen Dank, Martin, dass du auch von deiner Sicht so offen dabei bleibst. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam, Männer wie Frauen, da drauf schauen. Denn wir Frauen sind ja keine kleine Version von euch Männern, sondern wir Frauen sind einfach anders. Und das ist das Wichtige. Ihr Lieben da draußen, nehmt eure Körper ernst. Niemand kennt ihn so gut wie du. Und jetzt wünschen wir euch eine gesunde und schöne Woche. Bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Das war Angie's Talk mit Martin und Angie. Tschüss.
Mutig und motiviert durchs Leben. Das war Angie's Talk, der Motivationspodcast mit U wie Mut. Mehr Inspiration gibt es in einer Woche. Motivation pur.